ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.
Mensch Otto, mehr Zeit für Gespräche.
Bayern 3. Wie schön, dass ihr heute mit dabei sind an diesem Freitag. Mein Gast ist ein Mann, der von Berufs wegen das tut, wovon viele von uns träumen. Er darf nämlich in den schönsten, in den teuersten Hotels schlafen. Aber er tut es nicht zum Spaß, sondern er ist Österreichs bekanntester Hoteltester. Warum er das tut, worauf er achten muss, welche Kriterien er anlegt und was er alles schon Kurioses erlebt hat in den letzten 15 Jahren, das wird er uns hoffentlich heute erzählen. Freue mich über den Besuch. Herzlich willkommen, Kurt Steindl.
Vielen Dank, dass ich kommen darf.
Herr Steindl, komische Frage, aber die hat ja ihren Hintergrund. Was hat ein Zahnarzt mit einem Hotelier gemeinsam?
Beides macht Schmerzen. Nein, Hoteliers machen keine Schmerzen.
Nein, aber ich habe das in der Vorbereitung gelesen. Es muss ein Zitat von Ihnen sein, dass beide erstmal gucken müssen, dass es dem Gast bzw. dem Patienten gut geht, dass der sich wohlfühlt.
Jetzt weiß ich, wo das herkommt. Ich habe gerade eine Anfrage von einem Zahnarztstudio bekommen. Die wollen, dass ich ihre Mitarbeiter schule.
Ernsthaft?
Da versucht man jetzt, dass wir das zusammenwenden. Was kann die Zahnarztpraxis von der Rezeption eines Hotels lernen?
Ja. Also es geht um Emotionalität.
Genau. Wobei die Emotionen beim Zahnarzt wahrscheinlich ein bisschen anders sind als in der Hotellerie.
Ja, aber das kennen wir ja auch alle, die wir so ein bisschen Phobie haben vor dem Zahnarzt. Wenn man da reinkommt und es ist gleich eine angenehme Atmosphäre und man wird freundlich begrüßt, und man hat nicht das Gefühl, man ist in der Praxis, sondern vielleicht in einem Hotel, dann ist die Angst schon ein bisschen weniger.
Ja, das kann man gut vorstellen. Und ich glaube, diese Richtung muss auch gehen. Generell geht es ja bei Dienstleistungen immer um Emotionen. Immer wo Menschen beteiligt sind, geht es um Emotionalität. Und ich glaube, da kann überhaupt das Gesundheitswesen oder die Zahnärzte ein bisschen was lernen von uns. Ja,
den Gästen ein gutes Gefühl zu geben. Darum muss es gehen, oder?
In Wahrheit geht es sogar ein bisschen weiter. Ich glaube, dass wirklich gute Hotellerie bedeutet, dass der Gast glücklicher rausgeht, als er reingekommen ist. Dann haben wir einen guten Job gemacht.
Was ist der Grund dafür? Das kennen wir ja alle, die mal in einem Hotel zu Gast waren, dass ich mich in einem Hotel sofort wohlfühle und im anderen überhaupt nicht. Und es ist völlig unabhängig davon, wie viele Sterne das Hotel hat.
Das ist so dieser Spirit, wie ich ihn bezeichne. Das ist so ein Geist so im Hintergrund. Also ich kenne ein Hotel bei uns in Österreich, den Ort darf ich sagen, vielleicht in Bad Gastein. Da gehen sie rein, das ist nicht Luxus, aber irgendwie haben sie ab der ersten Minute so das Gefühl, wow, irgendwie ist das ein bisschen strange, ein bisschen verrückt, aber so warmherzig, so wohlig. Die Einrichtung ist sehr, sehr stimmig und die Mitarbeiter kommen da die ersten schon entgegen und die hast den Eindruck, das ist kein gekünsteltes Lächeln, sondern die freuen sich wirklich, dass du da bist. Also ich glaube, es hat auch da viel mit Emotionalität zu tun und natürlich auch mit den bisherigen Erfahrungen, die wir selbst gesammelt haben.
Natürlich, aber auch, wie Sie sagen, mit dem Spirit. Jedes Hotel hat einen bestimmten Geist,
ja,
den man spüren kann.
Ne? Genau.
Ich war neulich in einem sehr teuren Hotel eingeladen und von der Einrichtung her war das überhaupt nicht mein Stil. So alles in Gold und Plüsch und so weiter. Aber die Menschen, die da gearbeitet haben, die waren toll. Das war so auf Augenhöhe, das war mit einem humorvollen Zwinkern, das war schlagfertig und das war nie so devot, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag. Wie wichtig sind denn die Menschen tatsächlich dafür, dass wir uns wohlfühlen in einem Hotel?
Ja, ist natürlich das Wichtigste. Also ich war schon wirklich in Restaurants oder in Wirtschaften, die sehr, sehr einfach und sehr bodenständig waren, wo das Essen auch naturschnittlich war, aber ich habe mich sehr wohlgefühlt, weil die Mitarbeiter so toll waren.
Mensch Otto.
Montag bis Freitag um 19 Uhr in Bayern 3 und immer online als Podcast.
Unter bayern3.de.
Und mein Gast ist Österreichs bekanntester Hoteltester Kurt Steindl, der uns gerade erklärt hat, dass mit das Wichtigste, damit wir uns in einem Hotel wohlfühlen, egal wie viele Sterne das hat, sind die freundlichen Mitarbeiter. Auf Augenhöhe mit dem Gast. Herr Steindl, dieser berühmte Satz, der Gast ist König, der ist nicht mehr wirklich zeitgemäß, oder?
Dieser Satz ist ja grundlegend falsch. Der ist entstanden einmal vor 70, 80, 100 Jahren, so wie diese Sommerfrische entstanden ist, aber es hat da heute keine Berechtigung mehr. Weil wenn der Gast König ist, was sind denn wir in der Hotellerie?
Ja.
Viele sagen dann scherzhaft drauf, ja, Gast ist König, aber ich bin Kaiser, aber das ist auch keine gute Einstellung.
Ja, aber das will doch auch keiner, oder? Dass man da irgendwie jemandem gegenübersteht, der irgendwie ständig einen Diener nach dem anderen macht.
Genau, das ist
das total überholt.
Ja, das glaube ich
also
auch.
Also das hat mit guter Gastgeberschaft überhaupt nichts zu tun. Aber warum ist es, ich will nicht sagen so selten, aber nicht die Regel, dass die Leute da das einfach drauf haben, einem auf Augenhöhe zu begegnen?
Ich glaube, dass wir bei der Auswahl von Mitarbeitern große Fehler machen. Und ich glaube, ein guter Mitarbeiter in der Hotellerie und Gastronomie, der muss die Bereitschaft, gerne für andere Menschen da sein zu wollen, der muss die schon mitbringen. Und wir haben leider Gottes eine veränderte Gesellschaftsstruktur jetzt. Ich glaube, wir haben ein bisschen Imageprobleme in unserer Branche. Und
es ist harte Arbeit, was viele auch wissen.
Und nicht nur körperlich harte Arbeit, das heißt, es ist auch eine mental harte Arbeit. Weil man muss eh nicht ständig gut drauf sein, das ist eh nicht richtig. Aber trotzdem darf man den Gast ja nicht mit einem finsteren Gesicht begegnen und sagen, grüß Gott, was willst du da?
Das wünscht man sich natürlich auch nicht. Sie testen jetzt Hotels seit knapp 15 Jahren,
seit
oder?
Seit knapp 15 Jahren, ja.
Was hat sich denn verändert in der Zeit?
Das Internet hat unsere Branche fundamental verändert. Also wir hatten noch nie so kritische Gäste wie heute, noch nie so informierte Gäste. Wir waren in der Hotellerie auch auch noch nie so vergleichbar. Und vor allem, wir haben noch nie so preissensible Gäste gehabt wie jetzt.
Das ist gut für den Gast letztendlich. Aber nein, für euch oder für die Hotellerie ist das natürlich schwierig.
Ich weiß nicht, ob das für einen Gast so gut ist. Also ich habe jetzt gerade mehrere Fälle erlebt oder gehört, wo Gäste beginnen, schon die Hotellerie zu erpressen. Ich möchte gerne einen Nachlass haben an der Rezeption, weil sonst schreibe ich mal eine schlechte Bewertung auf Holiday Check oder TripAdvisor oder sowas. Also es mittlerweile ufert schon aus. Also
was wäre denn die Lösung dafür?
Naja, einfach hart bleiben und sagen, tut mir leid, das ist unser Preis und das kostet es. Und wenn man da Nachlasse gibt und beziehungsweise dem Gast auch wirklich das Gefühl gibt, ich lasse mich erpressen, dann habe ich verloren.
Jetzt sind Sie Österreicher.
Ja.
Und jeder von uns, der schon mal Urlaub in Österreich gemacht hat, hat wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe immer das Gefühl, ihr könnt das besser als wir. Also,
das Gefühl hat
Ausnahmen bestätigen die Regel. Woran liegt das? Wieso können Österreicher Dienstleistungen?
Ich glaube, wir sind offener. Also schauen Sie, ich war in der Schweiz, da bin ich mal in einem Züricher Stadthotel vom 23. Stock runtergefahren mit zwei Schweizern im Lift und dann steigen, glaube ich, am 12., 13. Stock steigen zwei Damen ein und ich rieche und sage, boah, meine Damen und Herren, das ist aber ein tolles Parfum. Da waren die Schweizer vollkommen fertig. Also das könnten wir nicht sagen, das würden wir uns nie wagen zu sagen. Ich glaube, wir sind ein bisschen offener.
Ihr habt halt den Schmäh.
Ja, vielleicht den Schmäh und vielleicht auch gerade in Salzburg, in Vorarlberg und Tirol, in diesen klassischen Tourismusländern bei uns, wir sind schon auch angewiesen drauf. In Tirol finden Sie kaum eine Familie, die nicht direkt oder indirekt vom Tourismus lebt. Und natürlich ist die österreichische Mentalität ein Riesenvorteil. Wobei zwischen Bayern und Österreich ist ja nicht so viel
Unterschied. Nein, also in Bayern kann man das auch oft erleben, aber insgesamt in Deutschland ist da schon noch einiges im Argen.
Aber in Österreich ist auch was im Argen, wenn wir uns die Ketten oder die Stadthotellerie anschauen. Hotels, wo du sagst, ach, ich glaube, ein zweites Mal fällt da nicht mehr hin.
Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie das gleich spüren, wenn Sie ein Hotel betreten? Ob das passt oder nicht?
Ich spüre es eigentlich schon, bevor ich das Hotel betrete.
Woran?
An der Webseite.
Daran kann man sehen, ob ein Hotel stimmig ist oder nicht.
Ich bin vielleicht ein bisschen übersensibilisiert, aber wenn auf der Webseite so Worte stehen wie fantastisch, einzigartig, großartig, sensationell und so weiter, dann werde ich immer schon misstrauisch. Dann denke ich mir, die haben es notwendig, sich selber besser darzustellen, als sie tatsächlich sind. Und wenn ich auf der Webseite keinerlei Emotionalität spüre, dann gehe ich schon mit sehr gemischten Gefühlen, fahre ich schon mal hin zu dem Hotel.
Und wenn Sie hinfahren, das Hotel sehen, wann geht's dann los mit dem Eindruck?
Vor dem Parkplatz. Eigentlich schon bei der Anreise, weil unsere Tester sind angehalten, sie dürfen das GPS nicht verwenden, weil wir müssen auch schauen, ob das schön beschildert ist, ob wir es auch finden.
Ja.
Und dann natürlich so richtig geht's dann los, wenn ich am Parkplatz stehe, weil dann gingen die ganzen Vorbereitungsarbeiten los, das Mikrofon einschalten, Kamera bereithalten, Kamerakugelschreiber einstecken und so weiter.
Sind Sie da eigentlich inkognito unterwegs?
Meistens. Es gab auch schon Hoteltestungen, wo die wirklich wussten, dass ich der Hoteltester bin.
Das ist wie mit Restauranttestern, das machen Sie ja auch.
Ja, sogar sehr, sehr viel in Bayern. Wir machen jetzt gerade so an die 650, 700 Restauranttestungen in Bayern.
Macht das Spaß? Noch bei der 580.
Ja, ich mache ja nicht alles selbst, weil dann wäre ich ja doppelt so dick, als ich jetzt schon bin. Ja, es macht schon Spaß. Es macht irrsinnig Spaß, weil extrem gute Betriebe dabei sind. Also wo du wirklich sagst, wow, das ist wirklich tolles Essen, tolle Mitarbeiter, tolles Ambiente. Also da macht es richtig Spaß. Bei den weniger guten macht es weniger Spaß. Ja, wenn die nur eine Dose aufmachen, das in der Mikrowelle aufwärmen und das dann reintun und sagen, das ist hausgemachte Gulaschsuppe. Also dann.
Erleben Sie sowas auch in guten Restaurants?
Nein, in wirklich guten nicht. Aber in manchen Landwirtshäusern habe ich das schon erlebt. Ja.
Können Sie in einem Satz sagen, Herr Steindl, wann ist ein Hotel ein gutes Hotel?
Ich würde es in einem Satz wirklich so sagen, wenn der Gast das Gefühl hat, hier herrscht ein aufrichtiges Interesse am Wohlergehen des Gastes. Also das ist eher so ein Gefühl. Ein wirklich gutes Hotel brauchen Sie ja nicht unbedingt auf Herz und Nieren durchtesten, sondern das ist ein Gefühl. Wenn Sie sich wohlfühlen drinnen, dann ist es ein gutes Hotel.
Das muss dann auch nicht 4 oder 5 Sterne haben. Das muss auch nicht perfekt sein.
Ich war mit der eigenen Familie mal Urlaub am Bauernhof machen und das war sensationell toll. Also die haben sich bemüht, um uns haben gekümmert, die Kinder haben sich wohlgefühlt, da waren ein Haufen Tiere im Bauernhof dort. Also das war prima.
Ist doch bei Essen ganz ähnlich. Ein richtig gutes Wiener Schnitzel ist doch besser, als wenn da ein 5-Gänge-Menü kommt, wo ich dauernd das Gefühl habe, naja. Also
wenn das Wiener Schnitzel aus Österreich ist, ja.
Es gibt auch in Bayern gute Wiener Schnitzel.
Ja, das stimmt. Aber ich habe schon in anderen Teilen in Deutschland mehr Schnitzel bekommen und habe dann eine Bratensauce automatisch drüber geleert bekommen.
Also ich habe auch schon in Österreich ein schlechtes Wiener Schnitzel bekommen.
Nein, das gibt's nicht. Nein. Sie schwindeln jetzt die Zuhörer an. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wäre das Gleiche, wenn Sie sagen, wir haben in Österreich schon mal einen schlechten Kaiserschmarrn gegessen.
Das aber das ist doch jetzt mal ein Tipp wert. Wo gibt's in Österreich das beste Wiener Schnitzel, das Sie gegessen haben?
Vielleicht, dass ich gegessen habe?
Ja.
Oh, das gibt's bei uns im Ort. Ich komme aus Leonding. Bei uns im Ort gibt es einen Wirt, der macht das beste Wiener Schnitzel. Ich glaube, vielleicht ist es auch, weil man es gewohnt ist, vielleicht auch, weil ich dort gern hingehe und weil die Leute nett sind.
Ja, aber das ist doch spannend jetzt. In Ihrem Ort, wie groß ist der Ort?
24.000 Einwohner.
Ja, also Kleinstadt, kann man sagen. Und da gibt's einen Gastwirt, der macht das beste Wiener Schnitzel. Sagt Kurt Steindl, der sich mit Wiener Schnitzel auskennt wie kein Zweiter.
Ich glaube, das
der
nächste jetzt, brauche ich nicht bezahlt.
Der wird sich nicht mehr retten können jetzt in Zukunft. Gerade haben wir gelernt hier in Mensch Otto, dass es das beste Wiener Schnitzel in Kurt Steindls Heimatort Leonding gibt. Zumindest sagt er das selbst. Mein Gast heute ist der bekannteste Hoteltester Österreichs. Und jetzt, Herr Steindl, werde ich Sie mal mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich für Sie vorbereitet habe. Und bitte.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, bin auch gespannt, was Sie sagen. Sie lesen ihn bitte vor und dann besprechen wir es ausführlich.
Alles klar.
Bitteschön.
Ich heiße Kurt Steindl und bin Serviceflüsterer. Als Österreichs bekanntester Hoteltester weiß ich genau, was ein gutes Haus von einem schlechten unterscheidet. Für die Branche bin ich Freund und Feind zugleich. Hotellerie ist Showbusiness und deshalb liebe ich meinen Beruf. In meiner Leidenschaft liegt auch das Geheimnis meines Erfolgs. Denn man kann nur das wirklich gut machen, woran man Freude hat. Als Redner sehe ich es als meine Aufgabe, anderen zu helfen, das Leben noch mehr zu genießen. Da ich selbst ein großer Genießer bin, fällt mir das auch nicht schwer. Wow.
Hä?
Wow.
Steht kein Quatsch drin?
Oh ja, eines, aber sonst toll.
Eines. Welcher Quatsch?
Ich bin nicht Feind der Branche. Also wir sehen uns nicht als Kritiker der Hotellerie, sondern wirklich als Unterstützer. Das ist auch im Leitbild unserer Firma drinnen.
Aber um Sie zu unterstützen, müssen Sie auch manchmal kritisieren. Und Sie können ja auch dafür sorgen, dass ein Hotel vielleicht einen Stern verliert oder gewinnt.
Erstens aber kann ich nicht dafür sorgen, sondern ich muss eine Empfehlung abgeben. Und nein, wir machen keine Kritik. Das ist wertschätzende Unterstützung, was wir machen.
Ja, natürlich. Also das ist ja nun Wortklauberei.
Nein, pass auf, wir machen das wirklich. Wir würden zum Beispiel, wenn ein Tester schreiben würde, der Boden war schmutzig, dann würden wir den nur mehr anrufen und sagen, du formulier das um, das ist nicht wertschätzend. Und wenn er dann hinschreibt, der Boden könnte sauberer sein, sagen wir so, siehst, geht doch.
Ja, aber wenn er schmutzig ist, ist er schmutzig.
Das Problem ist ja, wir wollen ja tatsächlich, dass die Hotellerie besser wird. Ja. Und wenn sich die beleidigt fühlen, die Hoteliers, dann nehmen die ja nichts an vom
Testbogen. Das stimmt schon. Es kommt immer darauf an, wie Kritik formuliert wird.
Ganz genau. Wir sind wirklich Unterstützer. Und ich meine das genauso, wie ich sage, und nicht Kritiker. Also ich brauche keine Leute, die reinkommen und sagen, boah, und jetzt den zerreiße ich jetzt in der Luft. Das Hotel, da sage ich, das passt nicht und das ist nicht in Ordnung und das passt nicht.
Das heißt, es geht nur, wenn man Hotels wirklich liebt.
Ja, ich denke, das ist eine wichtige Voraussetzung. Man muss sehr genau hinschauen, man muss ja fast ein bisschen pedant sein, man muss auch sehr, sehr ordentlich und sehr aufmerksam sein beim Test, aber in Wahrheit muss man Hotellerie und Gastronomie lieben, das stimmt.
Machen Sie solche Geschichten wie mit dem Finger irgendwie über natürlich, die Oberkante des Schrankes? Und
natürlich, und wenn das Fernsehen dabei ist, mache ich es mit weißen Handschuhen sogar.
aber nur, wenn das Fernsehen dabei ist.
Ja, sonst machen wir es ohne weißen Handschuhe, aber dann fahren wir drüber, vielleicht mit einem Taschentuch und dann fotografieren wir das schmutzige Taschentuch.
Aber das sind doch nicht die Punkte, die ein wirklich gutes Hotel von einem nicht so guten unterscheiden,
nein,
oder?
Nein, das ist auch nur, schauen Sie, wir haben beim Testbogen in einem 5-Sterne-Hotel haben wir 1500 Kriterien.
Die 1500 Kriterien?
Ja, und da ist halt einer davon, ob halt auch an schwer erreichbaren Stellen, ob es auch sauber ist.
Also das ist so eine,
naja, ich sage jetzt, wir
haben. Sie schauen auch immer noch die Matratzen drunter?
Ja, da schauen wir drunter. Wir schauen auch unter das Bett natürlich, wir schauen auch hinter die Toilette, wir schauen auch auf den Kasten drauf, wir schauen in den Kasten rein, sogar die Schubladen, ob die sauber sind. Aber das sind insgesamt vielleicht 10 Fragen von 1500.
Okay, also es spielt dann auch nicht die monstergroße Rolle.
Nein, und außerdem arbeiten wir auch nur mit Gewichtung und diese Fragen haben wir, die Gewichtung 1 und Gewichtung 3 ist die höchste Stufe.
Gut, das ist spannend. Da wollen wir nachher noch ausführlicher drüber sprechen, was es da an Kriterien gibt, auch an kuriosen Dingen, die Sie schon erlebt haben in Hotels. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Kurt Steindl, geboren am 10. Dezember 60 in Linz.
Ja.
Nachträglich alles Gute zum Geburtstag.
Dankeschön.
Kann man noch gratulieren. Geht so als Zeitpunkt, oder? Der 10.12. Als Kind kriegt man wahrscheinlich nicht allzu viel Geschenke.
Blöd ist das. Ich habe oft Geschenke bekommen, was dann geheißen hat, das ist für Geburtstag und für Weihnachten gleichzeitig. Ich bin immer geärgert. Meine Kinder haben beide im Juli und August Geburtstag, also die haben das Problem nicht.
Das ist die Ungnade der späten Geburt.
Ja, genau.
Eine Gastronomiefamilie, von wem haben Sie den Optimismus? Vom Papa oder von der Mama?
Von der Mama. Also die Mama war immer schon eine, die sich, wenn sie den Kopf eingebildet hat, das will ich machen, dann war sie so optimistisch, dass sie das auch wirklich durchgesetzt hat. Der Papa ist immer der Vorsichtige. Auch der Denker, der überlegt lieber zweimal. Ja, und die Mama, die wird gleich mit zwei Füßen voranspringen.
Wie kombiniert sich das bei Ihnen?
Ich habe ein bisschen mehr was von der Mama. Also es gibt kaum ein Fettnäpfchen, das ich auslasse. Da springe ich rein mit zwei Füßen. Also,
ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Nicht im Hotel jetzt, da muss ich mich zusammenreißen. Sie hat was mit Disziplin zu tun, aber im Privatleben schon.
Aber das macht schwierig, oder? Wenn man so jemand ist, für den Diplomatie etwas ist, was er sich mühsam aneignen musste.
Ich bin ein schlechter Diplomat.
Das wundert mich.
Ich bin ein schlechter Diplomat. Also ich entschuldige mich lieber dann danach, dass ich in das Fettnäpfchen reingehüpft bin.
Sie haben ja die komplette Gastronomielaufbahn.
Ja.
Hinter sich, Restaurant, Fachmann,
genau.
Gelernt.
Ja.
Das ist ja wirklich eine harte Schule. Also ich habe da so ein paar bekannte Freunde aus der Branche. Man muss ja auch alles von der Pike auf lernen.
Ja.
Was hat Ihnen am meisten Schmerzen bereitet?
Die Ableitung in der Sauce Hollandaise. Das musste ich auswendig lernen. Das war so blöd. Wir mussten, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel das gibt. Ich habe es vergessen, aber ich glaube 25 Ableitungen. Ich habe dir immer gesagt, hallo, ich bin Kellner, warum muss ich da? Ja, aber wenn Sie dann beim Gast stehen, sage ich, na, wenn der Koch eine Ableitung gemacht hat, dann frage ich ihn, was er reingetan hat. Nahrungsmittel- und Speisenkunde war der Gegenstand. Also den habe ich gehasst. Habe aber trotzdem mit einem Einser abgeschlossen, aber ich habe den gehasst.
Aber ein guter Koch wäre so ihnen nicht geworden.
Ah, ich glaube, ich bin jetzt ein ganz guter Koch geworden.
Zu Hause?
Zu Hause. Ich liebe es zu kochen.
Wahrscheinlich gibt es das beste Wiener Schnitzel bei Ihnen zu Hause.
Ja, so ein schlechtes gibt es nicht. Also jetzt, ich darf Ihnen sagen, meine Mutter kocht jetzt derzeit wirklich auf Haubenniveau. Also ich habe nicht den direkten Vergleich mit Haubenrestaurants, nur die Wiener Schnitzel sind bei mir besser. Aber alles andere kocht sie besser. Gell, Mama?
Die Mama, vielleicht hört sie ja zu.
Ja, vielleicht hört sie ja zu, genau. Meine Mutter hat 40 Jahre lang gekocht in der Gastronomie und jetzt ist sie in Rente.
Ach so.
Jetzt hat sie natürlich Zeit und jetzt beginnt sie ja da wirklich zu experimentieren. Also wenn wir sonntags bei ihr zum Essen eingeladen sind, also das ist immer Höhepunkt bei uns. Also wow.
Sie haben das ja wirklich von klein auf an mitgekriegt. Sie haben als Bub schon mitgeholfen in der Wirtschaft.
Genau.
Wie alt waren Sie, als das losging?
Ja, so 5, 6.
Spaß gemacht, oder? Dann hat man eine Aufgabe, dann ist man wichtig.
Ah, ich durfte, da gibt es sogar ein Bild, da bin ich 5 oder 6, da habe ich sogar so eine Serviette umgebunden, so quasi eine Servierschürze und dann trage ich gerade ein Bier zum Tisch hin.
war das ganz stolz. War das vorbestimmt, dass aus Ihnen mal ein Hoteltester, ein Hotelier werden würde?
Nein. Im Gegenteil. Für mich wäre vorbestimmt gewesen, Rechtsanwalt zu werden. Aber das ist noch etwas, was mir wirklich gar nicht interessiert.
Das war für mich auch vorbestimmt, bei mir hat es auch nicht hinkauen.
Ja, also da müsste man ja logisch denken und da müsste man ja rational sein. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall.
Daran ist es bei mir auch gescheitert.
Ja, und ich war auch ein schlechter Schüler. Ich habe Schule abgebrochen dann auch, bin sogar sitzen geblieben. Und
das heißt nichts.
Ja, gar nichts.
Also in Bayern, da bleiben auch Ministerpräsidenten sitzen, also spätere.
Ich glaube auch wirklich, versuche das auch bei unseren Kindern. Ich habe 2 Söhne. Ich glaube nicht, dass Kinder, die in unserem Schulsystem gute Noten haben, dass die mal später leichter haben. Wenn sie die über Jahre lernen, sich anzupassen, dann ist auch die Gefahr groß, dass sie nachher nicht ihr eigenes Leben leben, sondern auch ein angepasstes Leben, wo sie auf andere hören.
Das ist so spannend. Ich habe gestern mit einem gesprochen, der mir auch erzählt hat, dass seiner Meinung nach Persönlichkeitsentwicklung als Schulfach existieren müsste.
Ja.
Das gibt's nicht. Und Sie schlagen jetzt in die gleiche Kerbe.
Ja, und es geht ja.
Und es sind 2 sehr erfolgreiche Menschen, die das sagen.
Das hat doch irgendein bayerischer Kabarettist, ich weiß nicht, wer es war, der hat doch gesagt, in der Schule lernst du das, was du nicht brauchst und den Rest wirst du schon erfahren. Aber das ist doch Realität.
Ich würde es nicht ganz so krass formulieren. Ich habe eine 10-Jährige, die gerade in der 4. Klasse ist und die hat eine tolle Lehrerin. Die hat wirklich eine von denen, die wirklich die Kinder versucht zu entwickeln.
Schön.
Wo die Kinder Spaß haben, wo die Kinder ohne Angst in die Schule gehen. Diese Lehrer gibt's schon auch.
Ja,
aber das System fördert das nicht unbedingt.
Ganz genau. Im Gegenteil, die haben sogar schwer, diese Lehrer, dass sie ihre Methoden durchsetzen. Die werden dann oft gemieden sogar von den anderen.
Was haben Sie in den vielen Jahren in der Hotellerie gelernt über Menschen?
Ach, also eins ist wirklich, wenn man in der Hotellerie und Gastronomie arbeitet, ich glaube, du kriegst 3-mal so schnell eine Menschenkenntnis. Also ich sage mal, 1 Jahr Hotellerie bedeutet 3 Jahre Menschenkenntnis im zivilen Leben, weil du natürlich mit so vielen Menschen konfrontiert bist.
Das ganze Spektrum kriegst du mit, oder?
Alles.
Mehr Zeit für Menschen. Bayern 3 mit Thorsten Otto.
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.
Mensch Otto, mehr Zeit für Gespräche. Bayern 3.
Wie schön, dass Sie heute an diesem Freitag eingeschaltet haben. Zu Gast ist ein echter Menschenkenner. Hoteltester Kurt Steindl hat uns gerade erzählt, dass man in 1 Jahr in der Gastronomie so viel Menschenkenntnis ansammelt wie im normalen Leben in 3 Jahren. Das würde ich gerne jetzt noch ein bisschen vertiefen, Herr Steindl. Da kommt einem wahrscheinlich alles unter, oder? Von super bis total daneben.
Also es gibt Gäste, die waren bei uns eine ganze Woche, die hast du gar nicht mitgekriegt, weil sie so angenehm waren und so ruhig. Und dann gibt es Gäste, die sind 10 Minuten im Haus, das ganze Haus steht Kopf. Also da kriegst du alles mit. Du bist ja auch als Barkellner, ich habe ein paar Jahre an der Bar gearbeitet, bist ja natürlich auch ein bisschen, hast du so einen therapeutischen Zusatzauftrag.
Ja, klar. Das stelle ich mir besonders spannend vor.
Ja, also es ist auch.
Wenn du so die ganzen Lebensgeschichten erzählt bekommst.
Also wenn so 50-jährige Herren dann vor dir zu weinen beginnen, weil es so furchtbar ist, dass die Frau sich scheiden hat lassen und du bist vielleicht 23 und stehst in der Bar und denkst da, hallo, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Dann ist es nicht so spannend, aber in Summe erfährst du viel von Menschen. Und Abgründe tun sich auch viele auf. Du siehst Eifersuchtsdramen, du siehst Beziehungsdramen. Also
hat sie das zum Zyniker gemacht?
Vielleicht. Aber ich glaube, das war ich schon immer.
Echt?
Ja.
Aber sie sind doch einer, der Menschen mag.
Ja, aber ich bin auch 54 jetzt. weiß ich gar nicht, ob ich das im Radio sagen soll. Aber es gab einmal eine Zeit, da hatte ich tatsächlich so eine Lebenseinstellung, da war ich so 17, 18, 19, da habe ich mir gedacht, die Welt besteht doch, wenn du da rausschaust, nur aus lauter Idioten.
Aber das ist doch in dem Alter wahrscheinlich bei den meisten so, dass man denkt, man selber ist so super schlau.
Ja, genau.
Relativiert sich dann alles im Laufe des Lebens.
Und irgendwann hat der Papa mal zu mir gesagt, du überlege mal, da war ich wirklich mit sehr, sehr vielen Freunden zerstritten, überlege mal, ob du nicht schuld dran bist. Und das war bei mir so ein Knackpunkt, weil man im ersten Moment habe ich gedacht, boah, jetzt ist der Papa so. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie hat er doch recht. Und dann haben wir mit dem Überlegen angefangen. Ja, und meine Frau hilft mir natürlich auch sehr. Meine Frau ist ein ganz lieber, ganz ein netter Mensch. Und ich sage ja gern scherzhaft, aber es ist ernst gemeint, wenn ich meine Frau gewesen wäre, ich hätte mich nicht geheiratet.
Auch da haben wir was gemeinsam.
Ja, wenn auch.
Ja, unsere Frauen haben uns gerettet offensichtlich.
Ja, offensichtlich.
Sie waren ja auch eine Zeit lang mal selbstständig.
Ja.
Sie sagen selbst, Sie sind kein Diplomat.
Ja.
Und ich weiß, mit wie viel schwierigen Menschen man zu tun hat in der Gastronomie, in der Hotellerie. Ja. Wie haben Sie das hingekriegt, dann trotzdem nicht einfach Leute vor die Tür zu setzen und zu sagen, du mit der Art nicht, ich will dich nicht in meinem Haus sehen. Das kann man doch nicht machen, wenn man ein Hotel hat, oder? Oder ein Restaurant.
Ich habe es trotzdem gemacht.
Haben Sie es gemacht?
Ja.
Gratuliere.
Und ich schäme mich heute noch dafür. Also ich kann mir an wirklich so Situationen erinnern, wo einfach die Nerven durchgegangen sind. Ich habe sie dann vor die Tür gestellt. Da gab es also eine Runde junger Leute, die waren so 20 ungefähr. Und beim ersten Lokal, das ich gehabt habe, war ich 28 und die waren halt ein bisschen schon lustig und dann haben sie angestoßen und dann wird ein Glas kaputt. Da gehe ich hin, räume das weg, ersetze ein neues, 2 Minuten drauf ist das nächste Glas kaputt. Und wie dann das dritte Glas kaputt war, habe ich gesagt, Jungs, raus. Natürlich sind die dann ihr ganzes Leben lang nie wieder zu mir gekommen.
Ja.
Und da hätte man das ein bisschen anders
hätte man vielleicht anders lösen können.
Und ein bisschen sagen,
da waren sie auch noch jung.
Das sowieso, aber ich war auch ein ziemlicher Jähzorn und Heißsporn, das kann man schon sagen.
Mensch Otto.
Montag bis Freitag um 19 Uhr in Bayern 3 und immer online als Podcast.
Unter bayern3.de.
Kurt Steindl ist mein Gast heute. Ein Mann, der selbst jahrzehntelang in der Gastronomie gearbeitet hat, auch selbstständig als Restaurantchef. Jetzt ist er Österreichs führender Hoteltester, schon seit 15 Jahren. Und es ist ja so, Herr Steindl, haben wir ja schon gehört, da erlebt man nicht nur nette Gäste. Was empfehlen Sie denn Hoteliers oder auch Mitarbeitern, wenn Gäste kommen, die einfach unverschämt sind, also die alle anderen schlecht behandeln? Kommt ja vor.
Da will ich noch ein Beispiel erzählen, das habe ich großartig gefunden. Da gab es in einem Hotel, das hat mir dann die Rezeptionistin erzählt, einen Gast, der hat die Rezeptionistin beobachtet, ist dann hingegangen und hat sie gefragt, Sie sind neu hier. Und sagt sie, naja, ein paar Monate. Sagt er, ja, aber ich schaue Ihnen schon die längste Zeit zu, Sie haben überhaupt keine Ahnung, was Sie da tun. Sie sind vollkommen inkompetent. Und sagt sie, wie bitte? Und da muss er sich so vorgebeugt haben, muss seiner bösartigen, schneidigen Stimme gesagt haben, ich gebe Ihnen einen Tipp, liebe Frau. Gehen Sie am Friedhof Blumen gießen, das scheint Ihrem Intellekt angemessen.
Was für ein Arschloch, oder?
Genau. Und dann habe ich gefragt, wie hast du reagiert? Sagt sie, ich konnte gar nicht anders, wir sind die Tränen gekommen.
Ja,
der hat sich umgedreht, ist weggegangen. Und das muss dann der Chef vom Hotel gemerkt haben, hat sie dann angesprochen, was ist los? Sie erzählt ihm und das habe ich dann großartig gefunden. Der hat sich dann den Gast gekrallt und hat gesagt, wir bemühen uns wirklich, Ihnen einen schönen Aufenthalt zu bereiten und zu gestalten und darf ich Sie bitten, dass Sie meine Mitarbeiter mit Anstand und mit Würde, mit Respekt behandeln und sollte Ihnen das nicht gelingen, suche ich Ihnen gerne ein anderes Hotel.
Mhm.
Das finde ich schön.
Also sich nicht auf dieses Niveau herablassen,
genau,
sondern einfach ganz cool sagen, hör zu, bis hierhin und nicht weiter.
Ganz genau.
Wann war bei Ihnen der Punkt erreicht, wo Sie gesagt haben, das ist mir, ich will nicht sagen zu viel, aber ich möchte jetzt doch was anderes machen, ich möchte lieber anderen helfen, dass sie ihr Restaurant, ihr Hotel besser führen. Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Ja, es war 2 Monate vor meinem 40. Geburtstag. Ich war Gastwirt, ich habe ja meine Frau, wie ich sie kennengelernt habe, war sie Studentin und dann hat sie auf einer Bank zu arbeiten begonnen. Und der Nachteil war, dass sie tagsüber gearbeitet hat und ich in der Nacht. Das heißt, wir haben uns eher wenig gesehen. Und irgendwann habe ich gesagt, du, ich suche mir jetzt einen Gastronomiebetrieb, wo ich auch normale, unter Anführungsstrichen, Dienstzeiten habe. Und dann war ich Pächter in einem Tagesrestaurant und das ist so gut gelaufen, dass meine Frau und ich, wir hatten damals eine Segeljacht, dass wir 5 Wochen am Stück in Kroatien segeln waren, bei laufendem Geschäft, ohne ein einziges Mal,
normalerweise gar nicht,
ohne ein einziges Mal zu Hause anzurufen.
Tolle Mitarbeiter.
Tolle, erstklassige Mitarbeiter. Ich bin Ihnen heute noch sehr, sehr dankbar dafür. Und eigentlich hätte ich glücklich sein müssen.
Aber
ich habe mich irgendwie gelangweilt. Ich war nicht glücklich. Und dann 2 Monate vor meinem 40. Geburtstag habe ich mir eine entscheidende Frage gestellt. Jetzt wirst du 40, ist ja ungefähr so die Mitte des Lebens. Möchtest du die zweiten 40 Jahre deines Lebens so verleben wie die ersten 40? Und ich war selbst überrascht, wie, es ist fast ein mentaler Ausbruch gewesen, wie impulsiv das war. In mir hat alles gerufen, nein, auf keinen Fall. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was willst du? Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich wusste es nicht, was ich will.
Mhm.
Und wenn wir erst über Schule gesprochen haben, ich glaube, das gehört zur Persönlichkeitsbildung rein. Die Antwort auf die Frage, was willst du? Nicht, was wünschst du, weil Haus, Auto und so weiter, das sind Wünsche. Was willst du wirklich aus deinem Leben machen? Und vor der Situation bin
bin ich gestanden und dann kriege ich eines Tages, das war so eben 2 Monate vor meinem 40. Geburtstag, so eine Werbezuschrift, Train the Trainer Ausbildung, also die Trainerausbildung. Mhm. Und meine Frau hat mir später gesagt, ich muss die mehrmals schon genommen haben und sofort in den Papierkorb entsorgt haben. Aber an diesem Tag war es anders. Ich habe das angeschaut und ich habe das wirklich gespürt. Es hat mich fast wie ein Stich getroffen, wenn man dachte, das ist es. Und das habe ich ja in Wahrheit nur zweimal in meinem Leben erlebt. Das erste Mal, wie ich meine Frau das erste Mal gesehen habe, wenn man dachte, boah. Und dann eben in diesem Moment, ich habe mich in dieser Sekunde entschieden, den gutgehenden Gastbetrieb aufzuhören und Seminartrainer zu werden, ohne einen einzigen Kunden zu haben. Also wie ich es meiner Frau dann gesagt habe, du, ich höre auf mit dem Gastbetrieb, ich werde Seminartrainer in der Hotellerie und Gastronomie und ich möchte Vortragender werden und Hoteltester dann auch werden. Sie war gerade schon ein bisschen schwanger und hat sie den Bauch so für sich hergehalten und gesagt, du wirst Trainer. Sag ich, ja. Sagt sie, schön, wovon werden wir leben?
Eine berechtigte Frage.
Aber ich spüre.
Aber Sie wussten, das ist es.
Wahnsinn. Wie erklären, noch nie in meinem Leben wusste ich etwas so klar.
Wie erklären Sie sich das im Nachhinein, dass Sie intuitiv die richtige Entscheidung für Ihr Leben, für die zweite Hälfte Ihres Lebens getroffen haben?
Im Nachhinein weiß ich es. Es gibt ein Wort, das mein ganzes Leben bestimmt, das ist Selbstbestimmung. Und wenn ich so Revue passieren lasse, das hat eigentlich schon in der Volksschule angefangen, in der ersten Klasse Schule. Ich habe mich immer gegen Autoritäten aufbegehrt. Und wenn einer gesagt hat,
ist man echt genau richtig in der Gastronomie.
Ja, ich soll das machen. Dann habe ich gesagt, ja, warum soll ich das machen? Weil ich es dir sage. Na, dann mache ich es sicher nicht. Ich hatte ja auch Schwierigkeiten. Bei uns heißt es ja Bundesheer, bei euch Bundeswehr. Mhm. Da hatte ich Schwierigkeiten, weil ich bin wegen Befehlsverweigerung sogar im Militärgefängnis gesessen.
Echt?
Ich bin stolz drauf. Der hat gesagt,
kann man den Enkel noch erzählen?
Ja.
Der Papa damals.
Genau.
Der Großpapa, der Schau.
Der war mutig, hat da widersprochen. Und diese Selbstbestimmung habe ich immer schon gebraucht und ich halte es ein paar Wochen, ein paar Monate aus ohne Selbstbestimmung, aber dann werde ich müde und ausgelaugt und in der Gastronomie habe ich in Wahrheit, wie ich selbst Wirt war, hatte ich nicht Selbstbestimmung.
Und jetzt sind Sie selbstbestimmt?
Sehr.
Als Redner?
Sehr. Also ich habe mir das Thema ausgesucht, Emotionen in der Dienstleistung, Leute kaufen mich ein, weil sie das Thema haben wollen.
Jetzt nicht nur Gastronomiebetriebe übrigens.
Nein, ich bin jetzt gerade beim Ausarbeiten. Ich möchte jetzt einen Vortrag machen, was die Wirtschaft wirklich von der Hotellerie lernen kann. Mhm. Weil jetzt halte ich ja Vorträge schon bei Zahnärzte,
ja.
Und dann ein Medizinerkongress hat es in Österreich gegeben, wo ich darüber gesprochen habe. Das hat es auch geheißen, was das Gesundheitswesen von der Hotellerie lernen kann. Und jetzt komme ich so drauf, eigentlich braucht die ganze Wirtschaft, braucht eigentlich die Hotellerie. Die kann da was lernen davon.
Was ist die Quintessenz?
Emotionalität. Die Produkte an sich sind ja austauschbar. Also wenn wir zwei eine Flasche Wein trinken, dieselbe Flasche Wein schmeckt überall gleich. Aber die Art und Weise, wie es mir präsentiert wird, wie es geöffnet wird, in welcher Atmosphäre, in welchem Ambiente ich das trinke, das macht doch den Unterschied.
Das ist ja auch der Grund dafür, warum man, wenn man im Griechenland Urlaub war vor Jahrzehnten und hat einen billigen, schlechten Rezina getrunken, nach Hause gekommen ist und gesagt, wow, der gut geschmeckt. Ja. Und dann trinkst du ihn zu Hause und
furchtbar.
Lassen Sie uns noch ein bisschen darüber sprechen, wie so ein Hoteltest tatsächlich abläuft. Also meistens sind Sie inkognito unterwegs, das haben wir schon gelernt. Dann geht das schon vorneweg los, Sie schauen sich die Homepage an.
Dann schicken wir eine Mail hin, eine Anfrage, wir möchten gerne ein Angebot haben. Dann telefonieren wir dort, um auch zu wissen, gibt es einen Telefonverkauf, wie ist die Telefonistin, geht die auf den Gast gut ein, kann die das Angebot gut beschreiben. Dann erst fahren wir zum Hotel.
Das ist ja auch sowas, was mich oft wundert. Das ist doch der erste Eindruck, den du hast, wenn du in einem Hotel oder einer Behörde oder einer Anstalt des öffentlichen Rechts anrufst.
Ja.
Und man geht dann einer ran und so. Das müssten die doch alle wissen.
Die wissen das auch, dass das wichtig ist. Und trotzdem machen sie so entscheidende Fehler. Also das Merkwürdigste, was ich mir erlebt habe, war sogar lustig. Habe ich mir in einem Hotel angerufen, dann hebt die ab und sagt, ein marktfrisches Guten Morgen im Hotel.
Ein bitte was?
Genau, da habe ich angefangen. Wie bitte? Was soll das bedeuten? Und die war so erfrischend ehrlich, sie hat gesagt, das weiß ich nicht, aber der Chef möchte das gern, dass wir das sagen.
Ja, das ist diese aufgesetzte Freundlichkeit, die du manchmal erlebst.
Und Floskeln sind doch der Tod jeder Beziehung. Und da macht man gerade solche Floskeln am Beginn des Telefonats. Wir müssen die Begrüßung bewerten. Wie herzlich ist die Begrüßung? Und da steht in Klammer, im Gegensatz zu einer einstudierten Floskel. Damit wir das vielleicht einmal rauskriegen in den nächsten Jahren.
Wie geht's dann weiter?
Dann bewerten wir das Hotel mal von außen. Das heißt, Parkplatz schauen wir uns an, die Außenfassade. Wenn es möglich ist, schauen wir uns auch schon ein bisschen die Grünflächen an. Wie ist der Eingangsbereich? Ist der sauber? Und dann gehen wir rein in die Rezeption. Auch hier erster Eindruck beim Check-in. Mitarbeiter, wie herrlich Erscheinungsbild? Wie ist die ganze Abwicklung? Informationsweitergabe?
Wie machen Sie das, wenn Sie privat unterwegs sind und Ihnen fällt was auf? Sagen Sie es?
Ja, nicht mehr. Also ich war mal mit der ganzen Familie in einem 5-Sterne-Hotel in Österreich auf Urlaub. Und meine Frau und ich, wir mögen die Hotelbesitzerin dort sehr.
Und wir haben nach 5 Tagen haben wir so 70, 80 Punkte im iPad drinnen stehen gehabt, was uns aufgefallen ist. Und das habe ich ja dann tatsächlich per E-Mail einmal geschickt dann, obwohl wir auf Urlaub waren. Und ich kann mich erinnern, meine Frau hat zu mir gesagt, da sind wir auf der Terrasse gesessen und hat gesagt, du weißt aber schon, dass wir auf Urlaub sind, gell? Aber das ist der Nachteil.
Also den Blick können Sie ja wahrscheinlich auch nicht ausschalten.
Du kannst nicht mehr. Du bist immer Hoteltester.
Mensch Otto.
Montag bis Freitag um 19 Uhr in Bayern 3 und immer online als Podcast.
Unter bayern3.de.
Zu Gast in Mensch Otto ist Österreichs bekanntester Hoteltester Kurt Steindl, ein Mann mit einer großen Menschenkenntnis, mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Gastronomie, in der Hotellerie. Und ich glaube, was wir gelernt haben jetzt in dieser vergangenen Stunde, in den vergangenen 50 Minuten, Herr Steindl, ist, dass die Menschen das wichtigste Kapital eines Hotels, eines Hoteliers sind, oder?
Ja, und es wird immer schwerer, Leute zu finden.
Warum ist das so?
Ich glaube tatsächlich, dass der Leistungsgedanke jetzt ein bisschen weg ist. Ob die Jugend nicht einfach sagt, hey, das Leben besteht aus Party und ernsthaftes Arbeiten ist nicht mehr notwendig.
Das glaube ich nicht. Ja, die gab es doch auch schon immer. Zu jeder Zeit gab es Menschen, die ehrgeizig waren und Leute, die gesagt haben, ich will halt Spaß haben. Ist doch auch in Ordnung. Ja, aber
wir haben in den letzten 10 Jahren immense Probleme, junge Leute in die Hotellerie zu kriegen. Ich unterrichte in einer Tourismusschule in Oberösterreich und da habe ich die 4. Klassen, die sind so 17, 18. Da frage ich wirklich jeden Jahrgang, sage ich, hallo, nächstes Jahr Matura, also Abitur heißt es bei euch, was werdet ihr machen? Wer bleibt in der Hotellerie und Gastronomie? Dann heben von 30 Leuten vielleicht 2, 3 die Hand. Alle anderen wollen nicht da drinnen bleiben, weil es ist wirklich knochenharte Arbeit.
Wie viele Hotels haben Sie getestet in den letzten 15 Jahren?
Ich würde so sagen an die 2000.
2000 Hotels? Mhm. Können Sie Hotels überhaupt noch sehen?
Ich bin gern in überraschenden Hotels, die kreativ sind, die anders sind. Wo ich nicht sehr gern bin, sind so diese standardisierten Hotels, wo ich gar nicht weiß, in welcher Stadt ich bin, weil das Hotel genauso ausschaut wie die anderen.
Die ganzen Ketten.
Ja.
Über die Menschen haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Worauf legen Sie persönlich, ganz persönlich, jetzt abseits der Tests noch Wert?
Ich muss von den Mitarbeitern oder in erster Linie von der Führung, weil da geht's ja aus, muss ich das Gefühl haben, hallo, die haben richtig Freude, dass ich da bin und die machen ihren Job richtig gerne. Ich schaue auch immer ganz genau hin, das machen ja Gäste auch. Ich schaue auch genau hin, wie arbeiten die miteinander?
Wie gehen die miteinander um?
Genau. Ja. Arbeiten die gerne miteinander oder ist da jeder nur für sich oder haben die einen tollen Spirit, einen tollen Geist im Team oder ist es eher nur so, die erledigen ihren Job? Und dieses, wenn da jemand mit leuchtenden Augen zu mir herkommt, ich habe das in Bad Ischl so schön erlebt und der junge Mann, wenn er es hört, der wird wissen, dass ich ihn meine, der war bei mir vorher mal in einem Seminar und sage, warum bist du Kellner geworden? Und er sagt, ich liebe das, Gäste glücklich zu machen. Und ich denke, ui, das ist ja...
Und das ist der Punkt. Nur dann darfst du es machen, oder?
Ja, aber
wenn du deinen Beruf wirklich liebst. Und das ist ein harter Job, das haben wir ja schon angesprochen.
Beim Abendessen dann, ein paar Wochen später, bedient mich der. Und dann merke ich, hallo, das stimmt wirklich. Der liebt... Also, der ist ein junger Mensch, aber erfüllt von Freude, wenn der Gast lächelt. Und es war auch schön zu sehen, bei jedem Tisch, wo der weggegangen ist, haben die Gäste ein zufriedenes, glückliches Lächeln im Gesicht.
Und dann kann euch ruhig die Suppe mal versalzen sein, da wird man drüber wegschauen.
Da kann er es auch von der falschen Seite servieren und dann was vergessen und da kann er Fehler machen.
Was ist Ihnen wichtig, zum Beispiel auf dem Zimmer?
Dass es sauber ist. Wirklich sauber. Also Schimmel im Badezimmer mag ich überhaupt nicht. Mittlerweile ist es mir auch wichtig, ich mag keinen Teppichboden mehr drinnen, da ziehe ich meine Socken auch nicht mehr aus, weil ich habe da mal mit dem Mikroskop hingeschaut vom Bub, was da drinnen ist. Das kriegt man nie wieder recht sauber. Ich mag es gern, dass es behaglich ist, dass es warm ist. Wenn ich auch Tageslicht habe im Badezimmer, dann finde ich das besonders schön. Wenn ich eine schöne Dusche habe, ich brauche keine Badewanne. Und natürlich, das Wichtigste, die Matratzenqualität.
Ja.
Also wenn die nicht gut ist, wenn du dich umdrehst und du rutschst immer wieder dann in die Mitte vom Bett rein.
Diese Kuhle,
weil es so durchgehängt schon ist. Also das finde ich furchtbar.
Herr Steindl, Sie haben sicherlich viel, viel erlebt. Es gibt nichts, was es nicht gibt im Hotel. Die 3 kuriosesten Erlebnisse.
Jetzt weiß ich gar nicht, ist das jugendfrei?
Natürlich, die können alles erzählen.
Sehr kurios war zum Beispiel, wie ich mit meiner Frau ein Romantikhotel getestet habe. Und wir gehen da rein in das Zimmer und dann ist ja immer das Prozedere das gleiche. Fotoapparat raus oder Handy, was halt da ist. Und dann wird das Zimmer mal abfotografiert. Wie schaut das Bett aus? Wie schaut das Badezimmer aus? Und dann mache ich den Kasten auf, hängt da drinnen ein Latexanzug mit Maske.
Der da vergessen wurde oder war der für Gäste gedacht?
Ich gehe davon aus, der wurde vergessen. Habe zu meiner Frau gesagt, sag ich, du schau her, was da ist. Dann haben wir gesagt, was tun wir jetzt? Dann habe ich gesagt, du, ich gehe zur Rezeption. Jetzt ganz ehrlich, ich möchte ein anderes Zimmer, weil ich habe da jetzt Bilder im Kopf, was in diesem
Bett passiert. Die kriegst du nie wieder raus.
Das möchte ich nicht haben. Oder ganz, ganz skurril war auch, in Italien haben wir getestet, dann haben wir die Kinder mitgehabt, weil es ein Familienhotel war. Und der Große nimmt seinen Sessel und steigt drauf auf den Sessel und macht eben diese Staubprobe auf dem Kasten oben. Da fahren wir, hält er was in der Hand und sagt, Papa, was ist das? Hat der gebrauchtes Kondom ausgetrocknet, das in der Hand. Meine Frau wollte es, glaube ich, entfernen. Ich habe gesagt, nix, leg's wieder hin, das fotografieren wir. Das haben wir dann auch als Beschwerde genommen. Also wir erleben sehr viele Dinge, die ein bisschen unanständig sind.
was Schlimmes. Also wir haben Dildos gefunden. Wir haben Fotos von einer Sofortbildkamera, habe ich im Nachtkästchen gefunden. Leider Gottes waren die beiden nicht attraktiv.
Für Pornofotos ist.
Von sich selbst gemacht, offensichtlich, ja. Man, einfache Dinge, dass man Bohrmaschinen in der Toilette findet, weil es der Haustechniker vergessen hat. Ja,
okay. Bohrmaschinen in der Toilette?
Ja.
Nichts, was es nicht gibt.
Ja.
Würden Sie sagen, in der Mehrzahl sind die Hotels völlig wurscht, ob jetzt in Österreich, in Deutschland und Italien schon in Ordnung?
Ja.
Oder ist es eher so, dass man wundern würde?
Ich glaube, dass für viele Hotels es immer schwerer wird jetzt, weil der Wettbewerb einfach immer größer und schwerer wird. Ich bewundere immer die Hotels, die sich wirklich aufrichtig noch bemühen, dem Gast wirklich einen schönen Aufenthalt zu gewähren. Und ich bin halt immer ein bisschen enttäuscht, was du den Eindruck hast, du wirst halt nur als Auslastungsziffer, als wandelnder Euroschein gesehen und da wirst du ein bisschen abgefertigt. Das finde ich halt dann schade.
Das kann ich mir so schwer vorstellen, weil das kann doch auch keinen Spaß machen. Wenn ich einen Beruf ausübe als Hotelier oder als Mitarbeiter in der Hotelier, der mit so viel Arbeit verbunden ist, dann muss ich doch Spaß dran haben.
Wissen Sie, nicht jeder Hotelier, ich rede von Österreich und in Bayern wird es ähnlich sein, nicht jeder Hotelier sucht sich das freiwillig aus. Ich kenne einen Hotelier, der hatte das Pech, sein Großvater hatte eine Jausenstation, hat ein paar Zimmer dazu gebaut, der Vater hat es zu einem Hotel ausgebaut mit 4 Sternen dann und er hatte das Pech, das einzige Kind zu sein. Es ist schon schwer, wenn du deine ganze Kindheit darauf hingetrimmt wirst, du musst das übernehmen, Familientradition und das liegt alles in deiner Hand dann. Ich glaube, das ist schon ein enormer Druck und nicht jeder ist zum Hotelier geeignet.
Das ist mir völlig klar, aber dann sollte man vielleicht irgendwann erkennen, dass es nicht das Richtige ist und einfach was anderes machen.
Aber diese Erkenntnis,
die Entscheidung ist ja oft schwer,
die
fällt schwer.
Die kann natürlich auch einen ganz, ganz großen Einschnitt bedeuten im Leben.
Jetzt sind Sie keiner, der immer den leichten Weg gegangen ist.
Nein.
Sie sind ja auch einer, der sagt, ich will was erleben, ich will was erreichen im Leben.
Ja.
Sind Sie schon zufrieden damit, was Sie erreicht haben?
Ein bisschen, aber noch nicht ganz.
Ein bisschen
bin ich zufrieden.
Was kommt denn noch?
Ich möchte so gern Kreuzfahrtschiffe testen.
Kreuzfahrtschiffe
testen? Nicht irgendwelche, sondern die besten der Welt.
Ja, was hält Sie davon ab?
Ja, da gibt es einen Herrn aus England, der hat ein Monopol. Und ich möchte das auch gut vorbereitet haben. Bevor ich mich da wirklich drum bewirb und ich habe schon die ersten Kontakte zu diesen Reedereien, möchte ich auch wirklich felsenfeste Überzeugung sein, dass ich es besser mache wie alle anderen.
Warum machen Sie nicht noch irgendwann mal das perfekte Hotel auf?
Weil es mir zu viel Arbeit wäre.
Ja, wirklich.
Ich wäre nicht selbstbestimmt dann wieder. Ich müsste dann wieder so viele Dinge machen, die ich nicht will. Und jetzt als Redner und als Trainer, es tut mir so leicht. Ich weiß ja nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich steige gerne im Fettnäpfchen. Ist ja wurscht, ich kann mich ja nachher entschuldigen. Aber ich leiste mir auch den Luxus, manche Kunden abzulehnen.
Warum nicht?
Ich meine, wenn kein Butter am Brot ist, nimmt man jeden Auftrag, aber wenn genug Butter am Brot ist, dann lassen wir es doch
auch. Das ist das Privileg, wenn man seinen Job gut macht, dann kann man es sich aussuchen.
Genau.
Herr Steindl, großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Es ist ja eine Welt, die für viele von uns faszinierend ist, die Welt der Hotels und der Restaurants.
Ich darf aber schon sagen, also die meisten, wenn die Hoteltester hören, die glauben, das ist ein Leben in Saus und Braus und man kann Champagner und man kann Cocktail.
Ach, das ist wirklich nicht so.
Es ist harte Arbeit. Stellen Sie sich vor, in 2 Übernachtungen müssen Sie tatsächlich 1500 Kriterien bewerten. Da müssen Sie hellwach sein, hochkonzentriert und dann müssen Sie schreiben.
Sie sitzen die halbe Nacht und bewerten.
Und wenn Sie heimgefahren sind, noch 2 Tage und bewerten.
Trotzdem, ein schöner Beruf.
Ja, es macht schon auch Freude auch. Das muss man schon auch sagen. Hat beide Seiten.
Kurt Steindl, vielen Dank. Alles Gute, bleiben Sie gesund und man kann ja schon mal schöne Feiertage. Schöne Weihnachten.
Wünsche ich auch schöne Weihnachten. Vielen Dank.
Mehr Zeit für Menschen. Bayern 3 mit Thorsten Otto.